Hey, wir sind Pia und Maren, Sexualberaterin und Psychologin, und du hörst Lustwandel, ein Podcast über weibliche Sexualität jenseits von Scham, Schmerz und Schweigen.
Mit einer Einladung, transgenerationalen Prägungen auf die Schliche zu kommen. Für mehr Selbstverbindung, Körperliebe und Sinnlichkeit. Viel Spaß! Hallo! Wir haben heute Katja Lewina bei uns zu Gast und ich freue mich total, dass du da bist und verfolge dich schon ganz lange und bin wirklich sehr, sehr happy, dass du zugesagt hast, als Gästin in unserem Podcast zu sein. Also herzlich willkommen.
Hey, ich freue mich auch sehr.
Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Es geht nämlich heute um Männer und Sex. Und du bist die Expertin dafür. Du hast ein Buch geschrieben über Männer und Sex. Und da wäre erstmal meine Frage, was dich dazu gebracht hat, das Buch zu schreiben.
Wow, Expertin für Männer und Sex. Das klingt schon fast ein bisschen hoch in meinen Ohren. Ich würde sagen, ich bin eher eine Neugierige, was Männer und Sex angeht. Ich habe nämlich im Jahr 2020 ein Buch rausgebracht, das hieß Sie hat Bock. Und da habe ich mich mit Frauen und Sexualität und vor allen Dingen aber den ganzen Rollenzuschreibungen, Doppelstandards beschäftigt, die Frauen in ihrer Sexualität so erleben. Und die Frage, also wie können wir eigentlich eine freie Sexualität genießen, jenseits von all dem, wie wir denken, dass wir als Frauen sein müssen oder was irgendwie einer Weiblichkeit zugesprochen wird. Was die Erwartung auch an Frauen ist. Und ich wurde danach sehr, sehr häufig gefragt, ob es so etwas Ähnliches auch für Männer gibt. Also ein Buch, das sich vielleicht von dem Leistungsdruck freimacht, der ja in den männlichen Köpfen total vorherrschend ist, das auch vielleicht eben diese Normen hinterfragt, nach denen Männern glauben, agieren zu müssen. Und ich habe so ein bisschen geguckt und es gab sowas überhaupt nicht. Und dann ist es aber total schade, dass ich eben kein Kerl bin. Also es wäre auch total fantastisch für diesen Podcast hier, glaube ich. wenn nicht ich hier säße als Frau, sondern wenn hier ein Mann sitzen würde und erklären würde, wie das eigentlich ist bei den Männern und dem Sex. Die tun sich aber gemeinhin da ein bisschen schwer, sich da zu hinterfragen, sich da so ganz genau anzuschauen. Und da es so ein Buch noch nicht gab, dachte ich, ja, okay, dann mache ich das jetzt halt eben. Und weil ich aber selber eben nicht diesen Erfahrungsschatz habe, wie ich den für Sie hat Bock sehr, sehr gut benutzen konnte, habe ich mir ein paar Männer rangeholt, die ich dazu befragt habe. Also ich habe sehr viel natürlich Studien gelesen, sozialwissenschaftliche Arbeiten, kulturhistorische Geschichten, habe aber dann eben auch Experten zu Rate gezogen und ganz, ganz viele, wir nennen das jetzt mal ganz normale Männer und habe mit ihnen über ihre Sexualität gesprochen. Und das ist natürlich, jetzt kannst du quantitativ überhaupt nicht verwerten und sagen, ja, damit bildet sie jetzt die Gesellschaft ab oder die Männer dieses Landes, überhaupt nicht. Ich habe zwar schon darauf geachtet, dass ich so verschiedene, wie soll ich sagen, soziale Ebenen erreiche, verschiedene Altersgruppen erreiche, auch die Sexualität ein bisschen stretcher, also dass es eben nicht nur cis-hetero-Männer sind. Also das war so mein Ansinnen, so möglichst irgendwie ein Gesamtbild rauszugeben, aber das ist natürlich für mich, die ich jetzt keine großen Studien anfangen konnte, da nicht möglich gewesen. Aber ich glaube, ich habe trotzdem ganz gut abbilden können, was eigentlich in den Köpfen der Männer vor sich geht und wie sie zum Thema Sexualität stehen, was sie dafür Sorgen und Ängste haben und für Schwierigkeiten.
Okay, das ist jetzt natürlich ein super Übergang für mich. Also dann erzähl gerne mal, was sind denn die Sorgen und Ängste, die Männer haben? Was beschäftigt sie in Bezug auf Sexualität?
Wir kennen das ja von Frauen. Ich fange so rum an, weil ich sehr, sehr gerne, da ich selber eine Frau bin, von den Frauen ausgehe. Wir kennen das von Frauen, dass die sich tendenziell eher mit der Sorge plagen, irgendwie zu viel zu sein. Also zu viel Raum einzunehmen, ob jetzt physisch oder mit den eigenen Bedürfnissen, mit dem eigenen Auftreten, mit der Stimme, keine Ahnung, in der Sexualität auch. Zu kompliziert zu sein. All solche Dinge. Und bei Männern ist es eigentlich genau andersherum. Männer haben ganz oft Angst und das sitzt sehr, sehr tief, nicht genug zu sein. Ja. Also was auch immer dieses nicht genug beinhaltet. Das fängt schon bei dem Körper an. Also das Schlimmste, was ja einem Mann passieren kann, ist, dass er ein Lauch ist. Da ist es, glaube ich, noch besser, wenn du etwas übergewichtig bist. Aber so ein Lauch zu sein, den jeder direkt umpusten kann, das ist ja super unmännlich. Ja, also das heißt, du musst Raum einnehmen. Du musst muskulös sein im Idealfall. Ein breites Kreuz haben, die Frau beschützen können. Ja? Du musst Autorität ausstrahlen. Du musst mutig sein. Du musst den ersten Schritt machen. Du musst die Frau führen, sozusagen. Also das sind ja auch alles so Skripte, die selbst wenn du jetzt irgendwie aus dem BDSM-Kontext rausgehst, weil dieses die Frau führen klingt jetzt irgendwie so, als ob sie an der Leine geführt werden will. Überhaupt nicht. Aber der Mann macht den ersten Schritt. Der Mann initiiert das erste Date. Der Mann initiiert den Sex. Der Mann gibt auch beim Sex den Ton an. Er ist derjenige, der macht, der arbeitet, der irgendwie, der leisten muss, so in jeglicher Hinsicht. Das ist so dieses klassische Männlichkeitsbild von der Provider sein auf allen Ebenen im Grunde. Ja, und wenn du das nicht erreichst, dann bist du nicht genug. Und dieses nicht genug sein, vielleicht auch nicht hart genug sein, nicht lang genug durchhalten, die Frau nicht befriedigen können, das sind total reelle Ängste. Und was mich so überrascht hat, war, wie besessen selbst die aufgeklärtesten, wokesten Männer sind von diesem Gefühl, möglicherweise nicht genug zu sein.
Mini-Memo. Sexuelle Männlichkeitsnorm. Viele Männer wachsen mit der Vorstellung auf, dass sie beim Sex etwas leisten müssen. Die Initiative ergreifen, selbstbewusst sein, immer Lust haben, den Körper kontrollieren, lange durchhalten und die Partnerin zum Höhepunkt bringen. Diese Erwartungen sind für viele so selbstverständlich geworden, dass sie kaum noch auffallen. Gleichzeitig können sie enormen Druck erzeugen und dazu führen, dass der Kontakt zum eigenen Erleben und zu PartnerInnen in den Hintergrund rückt. Erfüllende Sexualität beginnt für viele Menschen da, wo nicht mehr die Rolle im Mittelpunkt steht, sondern Begegnung.
Und wissen Männer denn aber, was sie wollen? Also, weil ich erlebe das ganz oft bei Frauen, dass Frauen häufig gar nicht wissen, was wollen sie denn überhaupt, wenn sie die Möglichkeit der Wahl offeriert bekommen oder sie sich nehmen oder sich selbst damit beschäftigen, was sie wollen, dass dann erstmal so ein ganz großes Fragezeichen auftaucht. Und wie ist es bei Männern? Wissen die, was sie wollen?
Ja, das Fragezeichen der Frauen hat ja einen ganz, ganz simplen Grund. Und das kommt daher, dass Frauen die längste Zeit, das stimmt nicht, aber sehr, sehr viele tausend Jahre keine Wahl hatten. Die Frauen wurden nicht gefragt, wie sie ihre Sexualität gestalten wollen. Die Frauen wurden nicht gefragt, ob sie überhaupt eine Sexualität haben wollen. Die mussten Beischlaf haben mit ihrem Ehemann. Wurde ja erst 97 überhaupt für illegal erklärt. Vergewaltigung in der Ehe war vorher Standard, ganz normal, eheliche Pflicht. So, also woher wollen Frauen wissen, was sie wollen? Nun könnte man argumentieren, Männer haben den Ton schon immer angegeben. Schon immer falsch. Ich korrigiere mich. Sehr, sehr lange Zeit. So, also das Initiieren von Sexualkontakten, von Beziehungen und so weiter lag ja in ihrer Hand. Nun könnte man annehmen, sie wissen genau, was sie wollen. Aber auch das ist ja eigentlich eine sehr, sehr dicken Schicht von Erwartungen, von Rollenklischees unterworfen. Und ich bin mir relativ sicher, eigentlich zu 100% sicher, dass die Art von Sexualität, die Männer oft vorgeben zu wollen, nicht das ist, was sie tief in ihrem Inneren erleben wollen. Ich kann zum Beispiel das Beispiel von der Pornografie bringen. Also viele, viele Männer sind sozialisiert durch Mainstream-Pornos, was ihre Sexualität angeht. Das heißt, wir alle wissen, wie diese Filme wirken, wie süchtig machend sie auch sind, dass sie auch dazu führen, dass man immer ja härtere Contents konsumieren möchte, weil halt eben dieses Blümchensex, was vielleicht am Anfang irgendwie noch interessant war, irgendwann nicht mehr ausreicht. So, das heißt, sie kommen irgendwann in eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, in eine sehr, sehr stereotypisierte Sexualität. indem sie einfach nur regelmäßig Pornografie konsumieren. Und das muss nichts mit ihren eigenen Wünschen zu tun haben, aber irgendwann bestimmt es eben dieses eigene Bild von Sexualität und auch von dem, was ein Mann leisten muss, wie das aussehen muss, wenn zwei Menschen zusammenkommen. Natürlich auch, was eine Frau leisten muss. Also was normal ist sozusagen. Das bewegt sich ganz, ganz oft so weit weg von dem, was die eigentlich wollen.
Ich finde es auch ganz spannend, dass du das sagst mit der Pornografie. Also wir hatten ja auch ein Gespräch mit Paulita Pappel oder generell Pornografie, dass es ja häufig das erste oder eines der ersten Medien ist, mit denen Jugendliche überhaupt, also ich würde sagen, geschlechterübergreifend in Kontakt kommen, was so die sexuelle Sozialisation auch anbelangt. Und dass sowohl Männer als auch Frauen diese Rollenbilder, die im Pornos propagiert werden, total für sich übernehmen, weil wie sollen sie es auch anders machen, wenn es keine anderen Vorbilder gibt? Und hat aber irgendeiner der Männer dahinter geguckt und konnte dann für sich sagen, das ist es eigentlich gar nicht, sondern ich finde viel besser das oder so?
Ja, also unisono tatsächlich haben die alle gesagt, Pornos haben mich versaut.
Ah, okay.
Und ich musste ganz doll an mir selber arbeiten. Nein, so hat das keiner von denen ausgedrückt. Aber ich musste ganz doll in mir selber forschen und mich quasi wieder so umerziehen sozusagen, um mehr ins Fühlen zu kommen. Weg von diesem ja, seelenlosen Rammeln sozusagen. Ja, was ist ja dann halt da ist. Es ist ja wirklich so ein Gehämmer. Was da gezeigt wird, davon weiß ich nicht, welche Frau davon kommen kann.
Ja.
Und darum geht es dann ja letzten Endes auch gar nicht, wie die Frau kommt. Da geht es ja darum, wie krass der dann spritzt und wie viel Sperma da produziert wird. Und wie toll sie den Mund aufhält, während der das macht. Die Frau als Gefäß sozusagen, als willenloses Gefäß, ne? Also das ist wirklich etwas, dass Männer sich selber wieder aberziehen müssen, zu denken, so funktioniert Sexualität.
Mini-Memo.
Pornografie und das Gehirn. Unser Gehirn lernt durch Wiederholung und Pornografie nutzt genau das. Schnelle Schritte, extreme Reize, Dopaminausschüttung, ähnlich wie bei anderen Suchtmechanismen. Eine Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung zeigte, je mehr Pornografie konsumiert wurde, desto kleiner war das Striatum, die Hirnregion des Belohnungssystems. Das Gehirn braucht mit der Zeit immer stärkere Reize, um denselben Effekt zu erzielen. Was folgt ist, dass realer Sex sich irgendwann weniger intensiv anfühlt, weil der Körper neu kalibriert ist. Also, seelenloses Rammeln. Finde ich ganz wunderbar, den Ausdruck. Den muss ich mir merken, weil es bringt es so gut auf den Punkt, was so häufig leider tatsächlich stattfindet. Und was glaubst du aber, warum reden wir so wenig über, ich nenne es jetzt einfach mal, wahre männliche Sexualität? Also warum ist es so dieses seelenlose Rammeln? Oder wenn das über weibliche Sexualität häufig geredet wird, und männliche Sexualität, finde ich, wird häufig als gesetzt einfach irgendwie dargestellt. So ist männliche Sexualität und fertig. Und dass so wenig diese Nuancen dargestellt werden.
Ich glaube, das hat viele verschiedene Gründe. Also das Erste ist, dass Männer, glaube ich, generell eher ungerne, und das ist ja jetzt nicht nur meine Meinung, sondern durch viele, viele Studien gestützt, ungerne oder mit Schwierigkeiten über ihre Gefühle reden können. Und Sex ist nun mal etwas sehr, sehr Intimes. Sex ist, glaube ich, auch, oder Sexualität, Geschlecht, das sind fast schon die intimsten Sphären, in die wir vordringen können. Also gerade Männer definieren sich ja so, so stark über Sexualität. Also das ist, das war mir übrigens auch gar nicht bewusst vorher, nee. Was das für einen großen Raum einnimmt für Selbstdefinition bei Männern. Also selbst wenn sie im hohen Alter irgendwann gar nicht mehr sexuell aktiv sein können, ist es so tief in denen drin, also dieser Wunsch und dieses Begehren, dass es nicht umsonst auch in vielen Altersheimen dann Probleme gibt mit Übergrifflichkeit von alten Männern, jungen Frauen, also Pflegerinnen gegenüber oder anderen Frauen, die dort sind, weil die das so, so stark in sich verankert haben, sich über ihre Sexualität auszudrücken und die als so starken Motor begreifen, selbst wenn die gar nicht mehr existiert. So. Also das ist das eine, das ist wirklich das, worüber sie sich am stärksten definieren.
An dieser Stelle vielleicht einmal ein Shoutout an diejenigen Männer, die sich auseinandersetzen, die diesen Podcast hören, die lernen, Gefühle zuzulassen und nach einer Sexualität zu suchen, die für beide Seiten liebevoll, lustvoll und verbunden ist. Wir feiern dich. Schön, dass du Teil von diesem so notwendigen Lustwandel bist. Auch wenn wir kritisch an Stellen hinschauen, wo vergangene Prägungen uns allen nicht dienen, ob wir Männer sind, Frauen sind, nicht-binäre Personen. Wir haben so viel Wertschätzung für die innere Auseinandersetzung mit all diesen Themen und das Ablegen von Prägungen auf allen Seiten, die uns voneinander und von uns selbst trennen.
Und das andere ist, weshalb wir, glaube ich, sehr, sehr viel im Vergleich über weibliche Sexualität reden, ist nicht nur, dass Frauen mehr in der Lage sind, sich zu artikulieren und ihre Probleme zu benennen. Ich glaube auch, dass weibliche Sexualität, das hatten wir eben ganz kurz, über sehr lange Zeit deutlich ins Hintertreffen geraten ist. Also es gab ja Zeiten in den vergangenen paar hundert Jahren, da wurden ja Frauen quasi für asexuell erklärt. Die hatten überhaupt gar keinen eigenen sexuellen Antrieb, keinen eigenen sexuellen Willen. Die waren ja im Grunde nur da zur Triebbefriedigung für Männer und zum Austragen von Kindern. Ja. Dass Frauen jetzt ein eigenes Begehren haben und auch entwickeln können, das ist etwas relativ Neues. Also das gibt es noch gar nicht seit so langer Zeit, ein paar Jahrzehnte. Und ich denke, dass sie da ganz schön viel Aufholbedarf haben. Und sie sind natürlich auch, da muss man jetzt nochmal ins Physische vielleicht reingucken, komplett benachteiligt, was ihre Lust und ihren Orgasmus beim heterosexuellen Geschlechtsverkehr angeht. Ja. Also so wie wir ja Sex definieren, ist Penis in Vagina und das eignet sich ganz hervorragend, um Männer zum Orgasmus zu bringen, aber eben nur sehr, sehr wenige Frauen. Das heißt, der größte Teil der Frauen, die diese Art von Sexualität als normal erlebt, wundert sich vielleicht dann doch, warum das nicht klappt mit dem Orgasmus und möchte dann gerne forschen.
Und es ist ja nicht nur so, dass die weibliche Sexualität abgesprochen wurde. Es gibt gar keine weibliche Sexualität, sondern wenn es sie gab, dann wurde sie ja auch für krankhaft erklärt. Also
stimmt.
Wenn wir uns irgendwie Hysterie oder so angucken oder diese ganzen Behandlungsmethoden gegen einen eigenen Sexualtrieb von Frauen, also was ja entweder so war, dass Orgasmen hervorgerufen wurde oder zum Beispiel die Gebärmutter oder so entfernt wurde von Frauen. Also das ist ja ganz, ganz stark einfach nicht da sein durfte und nicht existent sein durfte.
Und das zieht sich ja tatsächlich noch bis ins Heute. Also noch heute werden ja Frauen dafür beschämt, wenn sie eine eigene Sexualität haben, die sich vielleicht auch nicht nur auf einen einzigen Mann bezieht, auf den, der ihnen angetraut wurde. Also es ist nach wie vor so, dass Männer Frauen abwerten dafür, wenn sie mit vielen Männern geschlafen haben. Oder ich will jetzt hier keine unflätigen Schimpfwörter wiederholen, aber es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, Frauen richtig niederzumachen und zu beschimpfen mit Wörtern, die bezeichnen, dass sie mit vielen Männern Sex hatten. Und das wird nach wie vor gerne so praktiziert.
Und gab es irgendwelche Überraschungen in deinem Buch oder Momente während des Schreibens, in der Recherche, bei denen du dachtest, das habe ich so nicht erwartet?
Ich habe ja gerade so ein bisschen über den ejakulierenden Penis erzählt und was für eine große Rolle der spielt in der Pornografie, auf den Penis draufschauen, also diese Point-of-View-Geschichten, wo man ja eigentlich ihm bei der Arbeit zusieht. Was ja oft auch ein bisschen, also sowas leicht Homoerotisches, finde ich, hat. Wenn Männer so genau draufschauen, was ein anderer Penis macht. Mich hat überrascht, wie viele homoerotische Begegnungen Männer in ihrer Jugend zum Beispiel haben. Also was für eine große Rolle auch so eine gemeinsame sexuelle Sozialisierung spielt. Also gemeinsam Pornos schauen, gemeinsam masturbieren, sich dabei zuschauen, vielleicht gemeinsam auch irgendwie so Sex nachspielen. Was eigentlich wie in so einem heterosexuellen Kontext passiert, so wie wir bereiten uns auf Sex vor, aber eigentlich was total, ja, also wie soll ich sagen, ja, unschuldig homoerotisches hat. Und eigentlich hätte mich das nicht überraschen müssen. Es gab, wie hieß er denn? Es gab ja den Kinsey-Report, ich glaube irgendwie das irgendwann in 40ern, 50ern rausgekommen, wo also der berühmte Dr. Kinsey ja schon so eine wirklich hochwertige Studie gemacht hat zur Sexualität von Männern. Und dabei kam eben raus, es gibt nicht den heterosexuellen Mann. Die allermeisten Männer haben eben auch, also sind entweder schwul oder sind bisexuell, also fühlen sich zu beiden Geschlechtern hingezogen. Das ist oft eben sehr subtil und nicht unbedingt bewusst, aber das gibt es eben auch. Also dieser Heteromythos wurde dort aufgelöst sozusagen. Und ich habe das auch erlebt quasi mit meinen Gesprächspartnern und war so, wow, krass, krass, krass. Also diese krasse Abwehr von Schwulsein, von unmännlich sein, von mädchenhaft sein und so weiter, die wir immer wieder erleben unter Männern, unter Jungs und die es auch braucht, um ein echter Mann zu sein. Das ist auch, glaube ich, eine krasse Abwehr von sich selbst.
Und ich finde, dass sich das auch noch weiterträgt, nicht nur in der Sexualität, sondern auch auf den Alltag übertragen werden kann. Also, dass Männer ja ganz oft gucken, was machen andere Männer. Oder auch wenn man jetzt zum Beispiel Fußball nimmt, da gucken anderen Männern zu, die dann irgendwie, sag ich mal, verschwitzt einen Ball hinterherrennen. Und dass ja viele dieser männlichen Interaktionen auch so was Homoerotisches haben und dann aber total abgelehnt wird, Homosexualität seitens der Männer. Und deswegen frage ich mich jetzt auch gerade, war das dann schambesetzt? Also konnten die sich das gut eingestehen? Konnten sie gut über ihre Erlebnisse in der Sexualsozialisation und Sexualentwicklung erzählen?
Ja, das konnten die tatsächlich ganz gut. Ich glaube aber auch, weil das so lange zurücklag, dass
Ah
man
ja.
sagen konnte, ah ja, das habe ich ja gemacht, als ich Jugendlicher war. Und damals konnte ich es halt noch nicht irgendwie richtig einordnen, aber jetzt kann ich das. Und ich finde das ganz interessant, was du gerade sagst. Also gerade, dass der Sport gerade so was Homoerotisches hat. Man sich dann ja auch diese schönen Männerkörper beschaut, nicht wahr? auch Männer, die selber Sport machen. Das ist ja wie quasi der einzige Moment, in dem sie überhaupt körperlichen Kontakt zu anderen Männern haben können. Und dann fallen die ja auch so übereinander her, ne? Und
Das
dann
stimmt.
haben diese Gruppenumarmungen, und dieses sich irgendwie abklatschen und sich betatschen und so weiter. Also diese nackten, verschwitzten Männerkörper dürfen da endlich mal miteinander zum Einsatz kommen, während sie ja im Alltag eigentlich überhaupt nicht angefasst werden dürfen, weil, boah, noch Homo.
Und ich musste da auch an den Film denken, der kam raus, als ich, ja, weiß nicht, gerade würde ich sagen, so an der Schwelle zur Jugend war, Crazy, weiß ich nicht, ob du den kennst, aber da masturbieren, also da sind die, ich glaube, im
Es gibt dieses
Internat.
Kekswichsen, das
Genau,
berühmte Kekswichsen. Ja. Und der nicht trifft, also es liegt ein Keks in der Mitte, die stehen so drumrum und der nicht trifft, der muss den dann essen.
Genau, ja.
Ja.
Und das ist
Hat
immer so
immer auch ein bisschen was mit Erniedrigung zu
ja.
tun, wenn das in so einem Gruppenkontext passiert, ne?
Und es kann ja aber auch was Sexuelles sein, Erniedrigung. Also ist ja auch häufig, dass es Lust hervorruft. Oder auch die Dominanz.
Ja, also kann es auch. Ich glaube aber, dass das in den meisten Fällen eher zu, also ich weiß, ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher, ob das in diesen Übergangskontexten, also gerade so in Pubertät, Kindheit, Jugend, ob das so viel Lust hervorruft oder die Menschen dann doch eher in blanker Angst zurücklässt. Und Sexualität konnotiert tatsächlich, aber auf eine unangenehme Art und Weise mit einem Machtgefälle. Und da kommt jetzt eben zusammen diese Erniedrigungssituation, die ja oft so Mutproben und Initiationsriten unter Jugendlichen sozusagen mit sich bringen, mit eben dem Thema Sexualität. Und das setzt sich übrigens auch im Erwachsenenalter fort. Mir fällt zum Beispiel jetzt gerade eine Szene ein, die mir mal ein Mann erzählt hat, der auf Male war. Und ich weiß nicht, in was für einem schrecklichen Club er da gelandet ist. Auf jeden Fall wurde eine Frau auf die Bühne geholt, eine Pornodarstellerin oder ich weiß nicht so genau, was ihr Beruf war. Auf jeden Fall gab es einen Moderator und der sagte in einem sehr, sehr angeheizten Raum mit sehr vielen betrunkenen Männern, wer ist bereit, hier mit dieser Frau Sex zu haben auf der Bühne? Und es wurde so ein Druck aufgebaut. Irgendeiner hat sich dann irgendwie gemeldet, irgendein kleiner Besowski. Mhm. Und es gab einen Chor, der irgendwas furchtbar Obszönes gerufen hat. Und dieser Mann musste auf die Bühne kommen und mit dieser Prostituierten oder Pornodarstellerin, was auch immer, sollte er dann da Sex haben vor allen Raum von, ich weiß nicht, 500.000 Menschen. Mhm. Und er hat keinen Hoch bekommen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die natürliche Reaktion auf so eine Situation, da nicht standhalten zu können. Und wie krass wäre es gewesen, wenn er es geschafft hätte? Also was wäre das für eine Maschine gewesen? Und was ich sagen will, ist, also das wird von erwachsenen Männern, ich glaube, in diesen männlichkeitszentrierten Bubbles wird das immer noch erwartet.
Ich muss jetzt auch gerade daran denken, als ich in der Oberschule, aber es war in der 7. Klasse oder so, da waren wir auf Klassenfahrt. Und da gab es so eine ganz ähnliche Szene. Also natürlich viel weniger explizit sexuell. Ja, viel weniger explizit sexuell. Aber wir hatten dann auch eine Disco. Und das eine Mädchen sollte mit dem einen Jungen tanzen, bis er einen Ständer bekommt. Und dann hat sie irgendwie 2 Euro bekommen oder so. Und das war für beide super die Drucksituation und war dann auch irgendwann total langweilig. Am Anfang fanden wir es alle ganz spannend. Und dann haben wir uns aber irgendwann auch alle abgewendet, weil da halt auch jetzt nicht großartig weiter viel passiert ist. Und daran muss ich auch tatsächlich immer mal wieder denken, weil ich mir jetzt rückblickend auch denke, boah, was für eine schlimme Situation für beide. Und da frage ich mich jetzt auch, wo siehst du denn die Parallelen in der Sozialisation von Frauen und Männern, in der sexuellen Sozialisation?
Also, was wichtig ist für beide Geschlechter, ist sexuell zu funktionieren. Mhm. Und das beinhaltet unterschiedliche Dinge, je nachdem, welchem Geschlecht man angehört. Aber funktionabel zu sein, also Lust empfinden zu können, Erregung zeigen zu können, einen Orgasmus haben zu können, vorzugsweise beim Geschlechtsverkehr, beim Penetrativen. Das sind so die Parallelen im Grunde. Also es wird eine Funktionabilität vorausgesetzt. Ansonsten ist es ja, wie wir gerade schon gesagt haben, eigentlich komplett gegensätzlich. Also der eine Part ist eben passiv, der andere Part ist aktiv, der eine Part nimmt, der andere Part gibt. Also das ist so im Grunde immer eine Entsprechung sozusagen voneinander.
Und was genau meinst du mit der Funktionalität? Das habe ich, glaube ich, noch nicht so richtig durchdrungen.
Dass du funktionierst. Also beim Mann, dass du einen Orgasmus bekommen kannst, nicht zu früh, nicht zu spät, dass du einen Haken hast. Mhm. Das sind jetzt so die Basic-Voraussetzungen für die Funktionalität. Ja. Und bei der Frau Lubrikation, ganz sicher. Lust, also Libido auch, dass sie das nicht passiv über sich ergehen lässt, sondern eben auch eigenes Interesse daran. Und die Orgasmusfähigkeit, also wie viele Frauen quälen sich damit, dass sie keine Orgasmen bekommen können und gar nicht wissen, wie sie das anstellen könnten.
Genau, das hatte ich
das
jetzt
ist ein
nämlich
riesiges
auch im
Thema.
Kopf. Und da quasi die Erwartungshaltung der Funktionalität, also dass das dann so ein bisschen die Parallele ist in der Sozialisation, dass sowohl von Männern als auch von Frauen erwartet wird, du funktionierst beim Sex.
Ja.
Okay.
Genau. Gut zusammengefasst. Übrigens, was ich ganz in dem Zusammenhang nochmal mit erwähnen möchte, Orgasmusprobleme haben übrigens auch sehr, sehr viele Männer. Und zwar vor allen Dingen die Männer, die viel Pornos gucken. Einfach, weil die sich an diesen visuellen Reiz so stark gewöhnen. Weil die sich auch an die Reibung gewöhnen von ihrer Hand. Also diese sehr, sehr starke, intensive Reibung, die auf genau diesen einen Punkt hin ausgerichtet ist, da wo es sich ganz besonders gut anfühlt. Die haben oft Schwierigkeiten beim vaginalen Sex dann, also der ja sehr viel weicher ist sozusagen und sehr viel weniger zielgerichtet und oft auch sehr viel weniger Optics bietet, zum Orgasmus zu kommen. Also auch bei Männern stellt sich da tatsächlich eine Schwierigkeit ein teilweise.
Und wie schambesetzt ist das?
Schwierig. Das ist schwierig. Aber zum Glück kennen wir ja alle den Porno-Move, dann quasi sich selber einen von der Palme wedeln und auf die Frau drauf spritzen. Also damit hat man dann ja quasi auch genau das Bild vom Happy End, das man immer auf dem Bildschirm sieht.
Und das ist dir auch in deiner Recherche untergekommen, dass das häufig so abläuft?
Ja. Also dass Männer tatsächlich, also jetzt nicht alle, überhaupt nicht alle, aber es gucken ja jetzt auch nicht alle irgendwie 3 Stunden am Tag Porn. So, dass Männer, die das viel machen, dass das ein Problem für die wird.
Und wenn es ein Problem für sie ist und sie dann Probleme haben zu kommen oder vielleicht auch überhaupt Erektionsprobleme haben, dass sie dann auch in der gemeinsamen Sexualität anfangen, sich einen runterzuholen und auf die Frau raufzuspritzen, weil sie dann so ihr Gesicht wahren können?
Naja, zumindest zum Orgasmus. Also ich hatte jetzt mit keinem gesprochen, der so starke Erektionsprobleme hatte, dass er es sich permanent selber machen musste beim Sex mit seiner Partnerin. Aber dass zumindest fürs Happy End dann quasi man selber verantwortlich ist. Oder das dann irgendwie in gewissen Situationen selber übernimmt. Was ja, also das kam ja schon unter, was ja im Grunde auch überhaupt nicht schlimm ist. Das ist super okay. Ich kenne so viele Frauen, die sich einfach mit selber anfassen beim Sex und das ist super. Darum, es geht überhaupt nicht darum, das irgendwie zu stigmatisieren, sondern es geht um die Frage, also wo verunmöglichst du dir eigentlich selber eine erfüllende Sexualität? So.
Ist denen das bewusst, dass es an ihrem hohen Pornokonsum liegt?
Also, ich versuche mich zu erinnern. Ich weiß nicht mehr genau, ob mir das jemand genau so gesagt hat oder ob das tatsächlich ein Sexualtherapeut war, der mir das gesagt hat, der mit genau solchen Männern zu tun hat. Tag ein und Tag aus. Und der denen dann tatsächlich Anleitung gibt, wie sie diese Gewohnheit ja im Grunde wieder loswerden können. So. Das ist im Übrigen eine Gewohnheit, die auch Frauen haben. Also um da jetzt doch nochmal irgendwie so, vielleicht gibt es doch mehr Ähnlichkeiten, als ich dachte. Denn es gibt ja tatsächlich sehr viele Frauen, die sehr, sehr gut und schön mit sich selber alleine zum Orgasmus kommen können, aber dann eben möglicherweise nicht mehr mit einem Partner. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt penetrativen Sex, sondern auch alles andere, was der macht, was eigentlich rein physiologisch funktionieren müsste, aber dann irgendwie nicht geht, weil die Gewohnheit sich so eingeschlichen hat und weil man sich auf diese eine Berührung und diese eine Stimulation so festgelegt hat irgendwann, dass alles andere irgendwie nicht mehr funktioniert. Also ich glaube, letzten Endes, und auch Pornos sind an sich überhaupt nichts Schlechtes. Die sind geil, die sind toll. Man kann sich irgendwie Sachen angucken, die man sonst nie sehen würde. Und sich Anregungen holen, die man sonst vielleicht nicht bekäme. Aber ich glaube, das Wichtige liegt einfach darin, sich die Varianz zu behalten. und sich die Vielfalt und die Möglichkeiten offen zu halten und sich nicht in eine Ecke rein zu manövrieren, aus der man dann gar nicht mehr so leicht rauskommt, möglicherweise.
Und jetzt frage ich mich gerade, Kommunikation. Wie ist es mit Männern und Kommunikation beim Sex? Also können die kommunizieren, was ihnen gefällt, was sie wollen?
Das ist schwierig, ne? Tendenziell.
Könnte ich mir das auch vorstellen.
Das wissen wir ja auch aus anderen Kontexten, dass es eher schwierig ist, für Männer zu ihren Gefühlen vorzudringen. Das heißt nicht, dass sie keine Gefühle hätten. Das heißt nur, dass sie nicht so richtig, also sie oft artikulieren können, aber auch oft nicht so richtig durchfühlen. Also das ist dann eher so was diffus, nebulöses, aber sie können es nicht fassen. Das ist nicht unbedingt ihre Schuld. Das hat viel mit Sozialisation zu tun, aber natürlich können sie auch daran arbeiten in ihrem eigenen Sinne. So, was ich gelernt habe, ist, dass Männer untereinander über solche Dinge auch schon gar nicht reden. Weil da ganz oft es eben um diese Frage geht, wie wahre ich meinen Status? Wie bleibe ich irgendwo auf meinem Platz in der Hierarchie? Also so sehr starkes Rudeldenken. So. Und Männer wenden sich tatsächlich gerne auch mal an Frauen mit solchen Themen, aber dann ist es ganz oft nicht die eigene Partnerin. Dann ist es sowas wie die beste Freundin oder mal eine Kollegin oder sowas. Also die eigene Partnerin mit irgendwelchen Unzulänglichkeitsgefühlen oder bestimmten Bedürfnissen zu konfrontieren, ist sehr, sehr schwierig.
Mini-Memo. Nähe entsteht durch Selbstoffenbarung. In der Psychologie gilt Selbstoffenbarung als eine der wichtigsten Grundlagen für emotionale Nähe. Wenn wir Gedanken, Gefühle oder Unsicherheiten mit einem anderen Menschen teilen und dabei Verständnis erleben, wächst Vertrauen. Gerade für viele Männer ist das allerdings kein leichter Schritt. Sie wachsen häufig mit dem Rollenbild auf, stark sein zu müssen, alles im Griff zu haben und Verletzlichkeit möglichst nicht zu zeigen. Wer beginnt, sich trotzdem ehrlich mitzuteilen, lernt nicht nur eine neue Form von Beziehung, sondern löst sich Stück für Stück von Rollenbildern, die über Generationen weitergegeben wurden. Das kann Mut kosten und gleichzeitig unglaublich befreiend sein.
Und leider, leider bleibt diese Arbeit von irgendwie eine gemeinsame emotionale Basis finden, über Gefühle sprechen, Sexualität weiterentwickeln, eben doch ganz, ganz oft bei den entsprechenden Frauen hängen, die sich wirklich einen Ast arbeiten müssen, um ihre Männer dahin zu kriegen, dass die auch mal was fühlen.
Habe ich mir auch gerade gedacht, dann sind es wieder die Frauen, die die emotionale Arbeit machen müssen. Also selbst wenn es jetzt nicht die eigene Partnerin ist, aber Männer sprechen untereinander nicht über Gefühle, sondern wenn, dann mit anderen Frauen. Und also immer Frauen sind diejenigen, die die emotionale Arbeit übernehmen müssen. Ja, absolut. Schade.
Schade. Ja. Was kann man dazu noch sagen? Ja, also das ist auch wirklich, ich bin inzwischen auch am Ende meines Lateins angekommen, muss ich sagen. Also ich habe ja das Buch Bock, Männer und Sex, das kam, glaube ich, 21 raus. Und ich war damals auch noch irgendwie so hoffnungsfroh. Also ich hatte das Gefühl, durch MeToo zum Beispiel wurde so viel angeschoben. Männer fingen an, sich irgendwie mit Fragen von Konsens zu beschäftigen. Fingen an, also es kam so in der breiten Masse an, dass uns diese Männlichkeitsbilder nirgendwo hinbringen, dass wir die hinterfragen müssen. So, dass Männer auch Gefühle haben dürfen und so weiter. Und es sind jetzt schon so viele Jahre vergangen, wahrscheinlich immer noch ein Wimpernschlag im Vergleich zu dem, wie lange Männer auf eine sehr bestimmte Weise sozialisiert wurden. Nämlich in diesem Grunzen und nicht sagen können, was ich denke oder fühle. Aber inzwischen weiß ich nicht so genau, ob wir da noch so sehr auf die Männer warten sollten. Also ob man das denen jetzt auch einfach überlassen kann.
So. Was würde es bedeuten, wenn wir nicht mehr auf die Männer warten?
Das würde bedeuten, denen nicht mehr Themen wie Augenhöhe, wie Konsens, wie Gerechtigkeit vorzukauen. Wie die urzeitlichen Mütter ihren Kindern das Essen vorgekaut haben, sondern Männer erwachsen werden lassen. Also ich habe das Gefühl, gerade in diesem sich sozusagen der emotionalen Care-Arbeit der Frau zu überlassen, macht Männer auf so einer seelischen Ebene total zu Kindern. Macht sie aber auch oft ja auf einer physischen Ebene zu Kindern. Also wenn die dann teilweise nicht wissen, wie die Wäsche waschen sollen oder so, wenn die nicht wissen, wie man sich was zu essen vorbereitet, weil die Frau das ja immer macht für sie. Ist ein bisschen eine Generationenfrage, aber auch in meiner Generation gibt es total viele Männer, die sich einfach komplett auf ihre Frau verlassen, in jeglicher Art des Alltags sozusagen, in allem, ja. Ja, das würde bedeuten, sie einfach sich selbst zu überlassen und zu sagen, ich mache das nicht mehr. Wenn du es nicht schaffst, deinen eigenen Shit auf die Reihe zu kriegen, wenn du es nicht schaffst, ordentlich zu kommunizieren, wenn du es nicht schaffst, dich an deine Themen dran zu setzen, dann können wir leider nicht mehr zusammen sein.
Ja. Ich merke gerade, also weil ich auch auf der einen Seite der festen Überzeugung bin, die Männer schaffen das, die Männer müssen das machen, die sind selbstwirksam, egal ob es jetzt um Alltag geht oder Sexualität. Und wenn ich dich jetzt aber so sprechen höre, merke ich, dass mir das auch teilweise Angst macht. Also wenn ich jetzt so an die Männer in meinem Umfeld denke und wenn ich mir da denke, hu, wenn die sich selbst überlassen werden, weiß ich nicht, was dann passieren würde. Also es fühlt sich
Was
jetzt
könnte
gerade
passieren?
jetzt gerade fühlt es sich so an, als würde sag ich mal, alles zusammenbrechen. Also es ist jetzt irgendwie so ein sehr, sehr starkes Bild. Aber weil ich, es kann natürlich auch an mir liegen, aber ich kenne tatsächlich wenig Männer, die sich mit solchen Themen befassen, mit ihrer eigenen Sexualität, mit weiblicher Sexualität, mit Feminismus, sondern dass die der ganzen Sache eher kritisch gegenüberstehen oder sich so pseudomäßig damit befassen, aber nicht wirklich. Und wenn die dazu gezwungen sind, sich nicht mehr abhängig zu machen von Frauen, das finde ich gerade beängstigend, den Gedanken. Und andererseits, ja, bin ich aber der festen Überzeugung, also oder auch der festen Überzeugung, dass sie das machen müssen. Es kann nicht sein, dass Männer ihr Leben nicht alleine auf die Reihe bekommen.
Aber was kann schlimmstenfalls passieren?
Ja, ist eine gute Frage. Was kann schlimmstenfalls passieren? Also, dass die Beziehungen auseinandergehen, okay. Da denke ich mir aber auch, also, weil ich auch einige Beziehungen kenne, dann denke ich mir so, naja,
Schlimm ist es nicht, ne?
ist vielleicht auch nicht so schlimm. Oder wäre vielleicht auch sogar besser für die Frau auf jeden Fall. Ja. Also, was soll schlimmstenfalls passieren? Weiß ich nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Aber es ruft
Also,
trotzdem so ein Unwohlseingefühl irgendwie in mir hier vor. Ich weiß auch nicht. Das überrascht mich selber auch gerade. Wenn du noch mehr von Lustwandel wissen möchtest, einen Blick hinter die Kulissen bekommen willst, lesen willst, was uns beschäftigt, dafür gibt es unsere Newsletter. Abonnier ihn total gerne auf unserer Website. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn wir jetzt nochmal auf die transgenerationale Perspektive gucken, mit was für Altersgruppen hast du in deinem Buch gesprochen und hast du da auch Unterschiede erlebt?
also, ich glaube, die Jüngsten waren so Anfang 20 und der Älteste war der schon in den 70ern. Ich kann mich nicht erinnern. Kannst du dich erinnern? Hast du dieses Buch gelesen? Das ist wirklich schon lange her. Ich glaube, er war in den 70ern. Das ist so die Altersspanne, die ich abgedeckt habe. Die meisten Männer waren aber irgendwo dazwischen. So, war vor allen Dingen ein bisschen schwierig, ältere Männer zu finden. aus verschiedenen Gründen. Also das ist zum Beispiel auch etwas schon, wo man dann merkt, so, also die ganz Jungen waren zum Beispiel super heiß drauf, darüber zu reden. Und also jeder, den ich angesprochen habe, hatte was zu erzählen und alle wollten was teilen. Und die, ja, und nach hinten hin hat sich's quasi so ausgedünnt. Was sie aber alle geeint hat, das ist übrigens auch sehr, sehr bemerkenswert gewesen, die wollten alle nicht aufhören zu reden. Also die waren alle so, also selbst die am Anfang so ein bisschen skeptisch waren, die waren alle so, oh Gott, es ist schon vorbei und so, können wir uns nochmal treffen, ich habe noch so viel zu erzählen und so. Also da hat man richtig gemerkt, wie denen das auch fehlt, ne? Also sich mitzuteilen, über sich zu sprechen, auch diesen ganzen, ja, oft sanktionierten Gefühlen oder Gedanken auch Raum zu geben. Und wahrscheinlich hat es dann auch geholfen, dass ich eine Frau war. So. Aber ja, also es gab einen Unterschied in dem, wie sie gesprochen haben, und wie vielleicht auch, wie sehr sie sich selbst reflektiert haben. Je älter die Männer wurden, desto schwieriger fiel ihnen das, so ein bisschen vom eigenen Erleben abzusehen und sich auch zu hinterfragen. Insofern bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das eine Sache ist, die, also wo ja auch noch diese super rigiden Männlichkeitsbilder irgendwie geherrscht haben, bei den Männern irgendwie 50 aufwärts, die sind einfach auch noch mal eine andere Generation. Genauso, dass ich halt eigentlich eine sehr, sehr große Hoffnung hatte damals. Daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut, dass sich das irgendwie einfach von selber erledigen wird, weil die Jungs, die jetzt danach kommen, schon mit einem ganz anderen Frauenbild aufwachsen, auch mit einem ganz anderen Männerbild aufwachsen, die viel mehr, also ein größeres Gefühlsspektrum haben, auch ein größeres Sexualitätsspektrum, einen besseren Bezug zu sich selbst. Und auch da wiederum, also hat eine totale Ernüchterung bei mir eingesetzt jetzt inzwischen, weil ja auch gerade die jungen Männer und die Jugendlichen mit extrem frauenfeindlichen, reaktionären Content bombardiert werden, ohne dass sie sich wirklich dagegen wehren können. Ich glaube, da gab es irgendwie so eine Erhebung zu, dass 20 Minuten oder so dauert, wenn sich ein Junge oder ein junger Mann bei TikTok angemeldet hat, von völlig neutralem Content bis zu offener Misogynie. Also das heißt, ob sie es jetzt wollen oder nicht, sie kriegen das in ihre Timeline gespült. Sie kriegen das auf dem Schulhof serviert, einfach weil das Thema ist bei den Jungs. Ey, ich gehe ins Fitnessstudio. Kannst dir nicht vorstellen, wie viele 14-Jährige da pumpen. Und das gab es auch damals schon ganz vereinzelt. Aber ich sehe jetzt quasi, also bei mir im Fitti sind fast nur Schüler, also von 14 bis 19. Und die sind einem extremen Druck wieder ausgeliefert, super männlich zu sein, irgendein Alpha zu werden, irgendein Sigma zu werden, zu providen. Und auf jeden Fall muss die Frau hinter mir zurückstehen, weil ich bin der Mann. So, das ist Common Sense bei denen inzwischen. Das ist richtig, richtig schrecklich, was mit dieser Generation passiert.
Ich meine, es spiegelt sich ja auch in den Wahlergebnissen wider, dass immer mehr junge Männer nach rechts und immer mehr junge Frauen nach links driften und da die Lücke immer, immer größer wird zwischen den Geschlechtern. Und ich kann es auf beiden Seiten tatsächlich verstehen und gleichzeitig macht es mir große Sorgen.
Ja, was kannst du daran verstehen? Also bei den Frauen verstehe ich es auch. Aber wo verstehst du die Männer?
Ich verstehe die Männer insofern, dass es, glaube ich, wenig positive Vorbilder auch gibt, an denen die sich orientieren können. Und in den Peer Groups, dass da häufig diese alpha-toxische Männlichkeit, genau, dass das, glaube ich, in den Peer Groups häufig ganz, ganz groß ist und dass, glaube ich, ganz viel eigener Arbeit bedarf, da nicht mitzumachen, da rauszukommen. Und ich kann mir vorstellen, dass halt vor allem im jugendlichen Alter viele einfach noch nicht die Reife besitzen, das dann zu tun. Also von daher verstehe ich es insofern, dass man da halt irgendwie so reinkommt. Ich verstehe es ab einem gewissen Alter nicht mehr, weil ich mir denke, gut, dann solltest du halt irgendwie die Reife haben, die ganzen Dinge einfach mal zu hinterfragen vielleicht. genau, aber bis zum gewissen Alter kann ich es verstehen. Also es ist jetzt nicht, dass ich es gut heiße, aber da kann ich verstehen, dass es dazu kommt.
Ja, auf jeden Fall. Also und da ist man ja auch als Eltern teilweise wirklich machtlos.
Ja.
Also, da kann man ja noch so sehr Gleichberechtigung vorleben, was schon schwer genug ist, weil wer von uns macht das wirklich hundertprozentig und kriegt das so hin und wird den eigenen Ansprüchen gerecht.
Ja.
Aber wenn die Peers so strukturiert sind, dann ist es total schwer, da irgendwie einen Jugendlichen irgendwie rauszuholen. Wahrscheinlich kann man einfach immer nur auf gesunden Menschenverstand appellieren und darauf hoffen, dass man genug Werte mitgegeben hat, dass er schon kein Arschloch wird. Aber so ganz vermeiden lässt sich das wahrscheinlich trotzdem nicht immer.
Ja, und was ich auch noch verstehen kann, also auch überhaupt nicht gutheißen, aber ich glaube, dass es sich für viele Männer auch so anfühlt und teilweise wahrscheinlich auch so ist, dass sie ihre Privilegien dann aufgeben müssen. Ich meine, weiße, vor allem alte Männer, regieren die Welt. Und wenn ich ein weißer Mann bin, dann bin ich einfach die am wenigsten diskriminierte Menschengruppe auf dieser Welt. Und das dann, also sie müssen es ja auch gar nicht loslassen, aber ich kann mir vorstellen, dass es sich häufig so anfühlt, als würden sie es loslassen, wenn sie für Gleichberechtigung sind, auf allen Ebenen. Und da kann ich auch verstehen, dass es auf jeden Fall eine Portion Mut braucht, die wahrscheinlich viele auch einfach nicht haben.
Das ist so krass, ich kann es gar nicht verstehen. Also ich verstehe, was du sagst.
Mhm.
Und das ist ja eine Herleitung, die irgendwie verständlich ist, also so rein kognitiv. Aber ich merke, dass mir das emotionale Verständnis fehlt dafür.
Ja.
Also das fehlt mir wirklich. Und ich kann mich erinnern, als ich dieses Buch geschrieben habe, wie gesagt, das war 2021, dass ich damals gedacht habe, oh, die Männer, die haben es ja auch so schwer in diesem Patriarchat, nachdem die mir da alle ihr Leid geklagt hatten und die ganzen Sexualtherapeuten, Coaches und Ärzte auch noch irgendwie so Öl ins Feuer gegossen haben, die dann alle von ihren Problemfällen erzählt haben. Ich so, ja, okay, stimmt, die haben es ja auch nicht leicht. Na, dann kann man ja auch irgendwie Verständnis für die haben und so. Und ich merke aber jetzt, wo jetzt noch mal ein paar Jahre vergangen sind und sich nichts verändert hat, eigentlich alles nur noch so, alle Entwicklungen jetzt gerade gefühlt rückgängig gemacht wird. Also und ja wirklich überall auf der Welt. Ne? Abtreibungsrechte werden abgeschafft. Irgendwelche weirden Straftäter regieren Länder.
Oh mein Gott, ja.
Also wirklich Sexualstraftäter. Und das ist alles total normal. Das ist alles völlig in Ordnung.
Diese Normalität auch, ne?
Ja, ja. Es ist total normal, dass man plötzlich feststellt, ein Mann hat irgendwie seine Frau über 10 Jahre vergewaltigen lassen und betäuben lassen. Und es kommen immer mehr von solchen Netzwerken ans Licht, wo Frauen... Ja, also so, ne? Das ist einfach so, 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 so krass. Und ich merke, ich werde eigentlich immer wütender und ich habe immer weniger Verständnis für dass die ihre Privilegien behalten wollen. Es geht ja gar nicht darum, dass man denen irgendwas wegnimmt.
Ja, ich glaube, das verstehen
weißt du,
viele aber nicht.
Also, dass die jetzt plötzlich irgendwas nicht mehr bekommen. Wir wollen halt nicht vergewaltigt werden. Also so.
How dare you?
Wir wollen nicht getötet werden. Wir wollen bitte einfach nur partizipieren an den Macht- und Entscheidungsstrukturen in diesem Land. Wir wollen über unseren Körper bestimmen können und über unser Leben. Wir nehmen niemandem etwas weg. Wir wollen ja jetzt nicht über das Leben und die Körper der Männer bestimmen. Überhaupt nicht. So. Und Das Einzige, was passiert, ist nicht, dass Männer Privilegien weggenommen bekommen in dem Moment, wo Frauen sich emanzipieren, sondern dass Männer die Entscheidungsgewalt über Frauen im weitesten Sinne, vielleicht auch darüber, wie die Dinge in diesem Land oder auf der Welt laufen sollen, verlieren. Und das ist das, was so wehtut. Und dafür habe ich gar kein Verständnis. Die haben so viel Mist angerichtet. Ja. Und ich habe wirklich fast jeden Tag das Gefühl, die reiten uns auf irgendeinen Abgrund zu. Die haben wirklich gar kein Recht, sich an das zu klammern, was die haben.
Nee.
Also weil's, ne? Sonst, es führt nirgendwo hin.
Ich stimme dir total zu. Ich glaube nur, also da ist dann wieder die Reflexion, die es braucht, dass es sich für viele Männer so anfühlt, als würden ihnen Privilegien weggenommen werden, wenn es um Gleichberechtigung geht und sie dann halt nicht in der Lage dazu sind, das zu reflektieren, dass es ja real nicht so ist, sondern Frauen eben einfach gleichberechtigt sein wollen und alle Dinge, die du gerade so schön genannt hast. Und dass es Mut braucht, sich das anzugucken und dass viele Männer den, glaube ich, einfach nicht haben.
Und mit genau diesen Männern, finde ich, sollten wir einfach nicht mehr diskutieren und die Macht benutzen, die wir Frauen haben, wenn wir uns alle zusammenschließen. Ja. Ich glaube, das sollte mein nächstes großes Projekt werden, eine feministische Weltrevolution.
Das finde ich gut, ich schließe mich an.
Ja, hervorragend.
Sehr schön. Das finde ich ist auch ein gutes Schlusswort, die feministische Weltrevolution.
Auf in den Kampf.
Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke und deine Gedanken, dass du das alles mit uns geteilt hast.
Vielen, vielen Dank dir. Das war ein tolles Gespräch.
Fand ich auch. Danke. Wenn du Lust hast auf mehr, abonnier uns, teil die Folge oder schreib uns auf Insta.
Unter lustwandel.eu. Bis bald.